Ja, das beides geht natürlich Hand in Hand. Das ist überhaupt kein Widerspruch, wenn wir wirklich das ernst meinen, was wir bei jedem Glaubensbekenntnis im Gottesdienst sagen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden, heißt es da. Wenn wir das wirklich glauben, dass Gott diese Welt geschaffen hat, dann heißt es auch, dass er uns sie anvertraut hat, dass wir für die außermenschliche Natur Verantwortung tragen und dass die außermenschliche Natur eben nicht einfach nur eine Sache ist, die wir als unseren Besitz sehen können, sondern dass sie mit Kreatur ist. Und das verändert unser Verhältnis zur außermenschlichen Natur. Das heißt, wir haben Verantwortung und die müssen wir natürlich auch wahrnehmen, wenn wir unseren Glauben ernst meinen. Und das heißt, dass wir uns für die Bewahrung der Natur einsetzen. Und wenn es um Klimawandel geht, dann gilt es erst recht, weil das auch sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun hat. Dass wir nicht das, was genauso zukünftigen Generationen zusteht oder Menschen in anderen Teilen der Welt zusteht, einfach für uns nehmen. Deswegen gibt es viele Gründe zu sagen, wer fromm ist, muss auch politisch sein, auch bei einer solchen Frage.
Sprich, es ist auch eine Frage der Sozialethik.
Es ist auch eine Frage der Sozialethik, aber mir ist wichtig zu sagen, dass sie eben zusammenhängt mit dem Glauben. Das ist nicht irgendetwas Glaubensfremdes, irgendetwas, was dann irgendwelche politisch interessierten Leute da auch noch machen, sondern es ist eine mögliche Konsequenz aus dem, was unser Glaube selbst uns sagt. Wir sind nicht in irgendeinem luftleeren Raum mit unserem Glauben. Wir sind nicht in einer Kirche und pflegen da Innerlichkeit und die Welt draußen interessiert uns nicht, sondern beides hängt natürlich ganz eng zusammen. Jesus hat uns das Doppelgebot der Liebe mit auf den Weg gegeben. Man soll Gott lieben und den Nächsten lieben. Und beides ist untrennbar miteinander verbunden. Wenn ich also nach Tansania zu unseren Partnerkirchen fahre und dort predige und dann sage, liebe Schwestern und Brüder, und dann mit meiner Predigt beginne, dann vergesse ich doch nicht, dass das meine Schwestern und Brüder sind, wenn ich hierher zurück nach Deutschland komme. Und wenn ich dann weiß, dass wir im Jahr pro Kopf 9 bis 10 Tonnen CO2 ausstoßen und in Tansania die Menschen 0,1 Tonnen pro Kopf pro Jahr, aber die ersten sind, die unter den Folgen des Klimawandels leiden, dann sehe ich doch sofort, dass das einfach ungerecht ist und dass ich, wenn ich das ernst meine mit den Schwestern und Brüdern, meinen Mund hier nicht halten kann.
Mir wurde die gleiche Frage kürzlich gestellt, nun bin ich auch gläubiger Christ. Ich habe dann noch einen draufgesattelt und habe gesagt, naja, es geht auch um das Gebot, du sollst nicht töten. Und wenn ich mir angucke, dass schon ein Drittel von Bangladesch geflutet ist und wie viele Menschen dort in den Fluten ertrinken, dann müssen wir allein schon deswegen unsere Verantwortung endlich wahrnehmen.
Man muss sich jedenfalls sehr bewusst darüber sein, welche ernsten Konsequenzen es hat, wenn wir jetzt nicht beherzt handeln. Und da ist es in der Tat so, für manche Menschen geht es um Leben oder Tod. Es geht zum Beispiel für Menschen um Leben oder Tod, die in Burundi jetzt schon große Probleme haben, genügend Nahrung überhaupt zu produzieren, weil die Wetterextremitäten so groß geworden sind, dass die Nahrungsproduktion leidet. Das sind sehr konkrete Konsequenzen von etwas, was eben sehr weit weg zu sein scheint, was man hier nicht sehen kann, was deswegen irgendwie abstrakt ist und vielleicht für manche Leute nur etwas ist, was sie im Kopf zu verstehen suchen. Aber wenn man mit den Kirchen der Welt im Austausch ist, wenn man sich begegnet, wenn man von den anderen hört, liest vielleicht, dann kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Dann muss es einen anrühren, wenn Menschen in anderen Teilen der Welt schlicht ihre Lebensgrundlage entzogen bekommen. Deswegen hängen die beiden Dinge eben zusammen. Ich habe mich in jüngster Zeit besonders auch eingesetzt für fair gehandelte Kleidung, habe das unterstützt als ersten Schritt, dass es einen grünen Knopf, ein Siegel gibt, wo man Kleider im Kaufhaus kaufen kann, die diesen Knopf haben, wo man jedenfalls ein Stück weit die Lieferkette zurückverfolgen kann und wissen kann, dass man seine Kleider kauft, ohne dass man damit Kinderarbeit unterstützt. Das sind kleine Schritte. Wir brauchen ein Lieferkettengesetz, was das verbindlich macht. Das sind alles kleine Schritte, die man dann, wenn man sich mit den Dingen näher beschäftigt hat, halt irgendwann merkt, dass unser Konsum, die Art, wie wir leben, was wir kaufen, direkte Auswirkungen hat auf die Frage, wie Menschen anderswo leben können, ob sie überhaupt in Würde leben können. Und deswegen ist das Ganze natürlich auch etwas, was man Schritt für Schritt besser verstehen muss, jeder und jede von uns, was aber auch öffentlich kommuniziert werden muss, dass die Welt heute zusammenhängt und unser Handeln Auswirkungen hat auf Menschen, die vielleicht ganz woanders leben, aber genauso Menschen sind wie du und ich und für die genauso das gilt, was in der Bibel steht, dass Gott den Menschen geschaffen hat zu seinem Bilde und er deswegen eine unverlierbare Würde hat.
Nun hat die Bundesregierung gerade ein Klimapaket verabschiedet. Würden Sie sagen, das ist aus Ihrer Wahrnehmung heraus ein Placebo oder ein, wenn auch kleiner Schritt in die richtige Richtung?
Es ist kein Placebo, ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Er reicht nur nicht aus. Das ist das Problem, dass etwa die Lenkungswirkung der CO2-Steuer, weil sie sehr, sehr milde angesetzt ist, nicht ausreicht, um wirklich entscheidend was zu verändern. Aber ich will ausdrücklich anerkennen, dass es ein wichtiger Schritt ist, dass erstmals verbindliche Ziele formuliert sind und es auch mal klare Maßnahmen gibt, um in diese Richtung zu gehen. Aber nochmal, es reicht nicht aus. Man fürchtet sich davor, dass etwa in Deutschland sowas wie eine Gelbwestenbewegung entsteht. Man fürchtet sich davor, zu radikale Schritte zu tun, die dann viele Menschen entfremden. Das ist eine Sache der Kommunikation. Also man muss einfach deutlich machen, dass die Ärmsten natürlich nicht alleine gelassen werden dürfen, dass man diese Dinge so ausgestalten muss. Und dafür gibt es ja auch gute Rechenmodelle, die das zeigen, dass sie eben nicht auf Kosten der Armen gehen, nicht auf Kosten derjenigen gehen, die sowieso in Deutschland schon an der unteren Stelle stehen. Es lässt sich sozialverträglich gestalten, diese ökologische Transformation, die wir brauchen. Und das muss man einfach immer wieder deutlich machen.
Ja, wenn das Benzin teurer wird, kann man durchaus die Pendlerpauschale für die erhöhen, die drauf auf das Auto tatsächlich angewiesen sind. Auf der anderen Seite kann mir keiner erzählen, dass es die Armen trifft, wenn man beispielsweise dafür sorgt, dass unter 500 Kilometern Entfernung nicht mehr geflogen werden darf.
Ja, man hat ja ausgerechnet im Potsdamer Klimainstitut, dass diejenigen, die wenig verdienen, eben auch deutlich weniger CO2 ausstoßen. Und deswegen eine Abgabe, die für alle gilt und dann ein bestimmter Betrag, der vom Staat zurückgegeben wird, am Ende dazu führt, dass diejenigen, die viel Geld haben, eben auch viel CO2 ausstoßen, dass die viel mehr Kosten zusätzlich haben und die anderen eben noch zusätzlich was gewinnen. Das lässt sich also sozialverträglich gestalten.
Was kann die Kirche selbst mit ihren Institutionen, mit den Gemeinden tun, um ihren ökologischen Fußabdruck noch ein bisschen kleiner zu machen?
Ja, wir sind ja mittendran. Wir sind schon seit vielen Jahren dran. Da gibt es viele Beispiele, die man nennen könnte. Ein besonders wichtiges ist eine Zertifizierung der Gemeinden, eine ökologische Zertifizierung. Grüner Gockel nennen wir das im Süden Deutschlands. Im Norden heißt es grüner Hahn. So unterschiedlich sind die Sprachweisen da. Aber das ist eine Möglichkeit, dass man seine eigene Gemeinde, die Gemeindehäuser, die Heizung, alles durchforsten lässt von kompetenten Leuten und Energieeinsparpotenziale findet und dann eben auch nutzt, um insgesamt den CO2-Ausstoß zu reduzieren, um überhaupt auch bei der Beschaffung der Materialien, die man braucht, darauf zu achten, dass sie im Einklang mit den ökologischen Zielen stehen. Und die Gemeinden, die das tun, die kriegen dann auch diese Zertifizierung und bringen damit auch öffentlich und äußerlich zum Ausdruck, dass sie sich da auf den Weg gemacht haben. Wir kompensieren grundsätzlich etwa als Bayerische Landeskirche schon seit vielen Jahren alle unsere Dienstreisen, indem wir den Betrag einzahlen, der notwendig ist, um den CO2-Ausstoß, den unsere Reisen verursachen, auszugleichen, etwa durch Aufforstung an anderen Orten oder durch kleine Öfen, Solaröfen, die 40% weniger CO2 für Kleinbauern in Nicaragua ausstoßen. Das sind alles Projekte, die ersetzen zwar nicht eine Umorientierung, auch im Mobilitätsverhalten, die können aber zum jetzigen Zeitpunkt schon dazu beitragen, dass anderswo dann das entsprechende CO2, was eben nicht vermeidbar ist, eingespart wird.
Sie waren heute mit dabei beim Demonstrieren, die Fridays for Future Bewegung. Ich habe am Anfang von vielen, gerade Politikern, gehört, dass die ja wegen demonstrieren, das läuft sich von selber wieder tot. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein, die meinen es ernst und es geht um ihre Zukunft, oder?
Ja, ich war ja nur einen Teil der Zeit dabei, aber es war eindrucksvoll, wie viele Menschen da waren. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, deswegen bin ich jedenfalls für diese begrenzte Zeit auch dazugekommen, das zu unterstützen, dass wir nicht nachlassen, dass deutlich wird, das ist ein dringliches Thema, es wird eher noch dringlicher. Allerdings geht es auch darum, das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste jetzt, dass das, was öffentlich und äußerlich zum Ausdruck gebracht wird, auch zum Teil sehr deutlich, auch schrill zum Ausdruck gebracht wird, dass das jetzt wirklich in machbare politische Konzepte überführt wird. Und dass diejenigen, die protestieren und die da klare Worte sagen, zu denen zähle ich mich dann auch gerne, dass die aber auch bereit sind, sich einzulassen auf die manchmal sehr schwierigen politischen Prozesse, die notwendig sind, dass das tatsächlich in diesem Geflecht von ganz unterschiedlichen Interessen einer hochdifferenzierten Wirtschaft, dass das auch wirklich umgesetzt werden kann. Und zwar so umgesetzt werden kann, dass man die Menschen nicht verliert, sondern möglichst viele Menschen dahinter versammelt, hinter diesem Anliegen eine ökologische grundlegende Transformation unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft hinzukriegen.